Herzlich willkommen zu Sound of Finance, dem Podcast vom ZDB. Mein Name ist Matthias Dockner und ich begrüße heute Lukas Enzersdorfer, Chief Product Officer bei Bitpanda. Herzlich willkommen, Lukas.
Hallo Matthias, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass der Lukas heute da ist. Der Lukas und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit, nämlich haben wir vor vielen Jahren gemeinsam beim ZDB zusammengearbeitet. Ich hatte das große Vergnügen, damals den Lukas im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zu interviewen. Und für mich steht der Podcast, der heutige, so ein bisschen unter dem Vorzeichen, wenn der Schüler zum Meister wird. Bin natürlich besonders, wie soll ich sagen, stolz, froh über die Entwicklung, die der Lukas persönlich und beruflich hingelegt hat. Aber heute soll es natürlich überwiegend um das Unternehmen gehen, nämlich um Bitpanda. Bitpanda ist mit Sicherheit das wertvollste österreichische Startup, wertvoll im Sinne der Unternehmensbewertung. Anfang des Jahres hat Bitpanda Schlagzeilen gemacht mit einer Bewertung von 1,4 Milliarden. Die ist mittlerweile auf 4,2 Milliarden US-Dollar angestiegen. Und dementsprechend würde ich auch gerne direkt zunächst einmal in den Kryptomarkt generell einsteigen. Wir werden aber dann einen ganz starken Fokus legen auf das Unternehmen selbst und vor allem die Unternehmenskultur in einem massiv wachsenden, in einem sogenannten Exponential Growth Umfeld. Ja, Lukas, der Kryptomarkt generell wurde in den vergangenen Jahren oftmals als Trend bezeichnet, hochspekulativ, wenig Transparenz. Jetzt sind die großen Banken eingestiegen, haben eigene Kryptowährungen auf den Markt gebracht. Es ist auch die Rede vom ersten Bitcoin-ETF und der Kryptomarkt soll im kommenden Jahr auch reguliert werden. Das heißt, man kann, glaube ich, sagen, Krypto ist gekommen, um zu bleiben. Die Frage, die sich uns stellt, ist, in welcher Form werden Kryptowährungen bleiben und wird sich der Markt etablieren?
Ja, ein sehr, sehr gutes und sehr wichtiges Thema. Ich persönlich bin überzeugt davon und das ja schon seit längerem. Das war auch der Grund, warum wir Bitpanda oder warum Bitpanda 2014 gegründet wurde und wir mit dem sehr aktiv eben auch die Adoption von Kryptowährungen vorantreiben, ist, weil es ein sehr interessantes Umfeld ist. Zum einen ist Krypto eine Asset-Klasse, sprich eine sehr volatile, Vermögensklasse für Personen, daher auch interessant zum Investieren, nicht nur Privatkunden, sondern eben, wie man sieht, auch immer mehr institutionelle Investoren oder halt eben auch Fonds und High-Net-Worth-Individuals in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite muss man sich bewusst sein, Krypto ist nicht gleich Krypto. Hier gilt es stark zu differenzieren zwischen den drei Hauptkategorien Utility Tokens, Payment Tokens und Security Tokens. Während Utility Token Tokens sind, die die keinen Underlying Value haben, sondern ganz stark durch Angebot und Nachfrage der Preis determiniert wird. Auf der anderen Seite sie auch meistens einen Use Case haben. Sie können verwendet werden in einem Ökosystem oder sie stellen zum Beispiel, wenn sie ein NFT sind, ein Non-Fungible Token, ein gewisses Gemälde beispielsweise oder irgendeinen Kunstgegenstand dar. Auf der anderen Seite Payment Token, und das ist das, was du angesprochen hast, mit auch Banken, die in dem Bereich sich das überlegen. Hier geht es einfach als Zahlungsmittel oder als schnelleres Zahlungsmittel im Sinne der Settlement-Zeit, wo wir mittlerweile sehen auf der ganzen Welt, dass Zentralbanken sehr, sehr stark in diese Richtung gehen. Und egal, ob es China, chinesische Zentralbank, die EZB in Europa oder auch die amerikanische Fed ist, dort wird definitiv daran geforscht, wie kann die Blockchain-Technologie am Ende des Tages für eben gewisse Tokens genützt werden, um Zahlungsinfrastruktur besser, effizienter oder einfach mal schneller zu machen. Und das dritte Thema sind Security Tokens. Und das ist auch eine Sache, die man sehr schön aktuell sieht, das Thema, wie können traditionelle Wertpapiere oder traditionelle Finanzinstrumente in tokenisierter Form, sprich technisch auf einer Blockchain abgebildet werden, um auch hier Vorteile im Sinne von nicht nur Skaleneffekte, sondern wirklich Vorteile der Blockchain aufgrund der Dezentralität, zum Beispiel bei Anleihen oder Anleihen-Issuings auch aktiv zu heben. Und das ist eine Sache, die gerade interessanterweise in Europa nämlich sehr, sehr stark vorangetrieben wird, also das Thema Security Tokens. Insgesamt, glaube ich, sieht man, und das ist das, was du angesprochen hattest, dass Krypto oder die Kryptoindustrie im Jahr 2021 definitiv den institutionellen Markt erreicht hat. Und traditionelle Finanzunternehmen sich jetzt wirklich überlegen, wie können sie das ihren Kunden anbieten, wie können sie selbst darin aktiv sein. Ja.
Das heißt, du sprichst von den Utility-Tokens, also dass die, die eine eigene Asset-Klasse sind, das sind wahrscheinlich die, die auch für den institutionellen Anlegermarkt spannend und relevant sind. Die Frage ist jetzt, was treibt den Preis hinter den Utility-Tokens? Wenn wir uns beispielsweise anschauen, Bitcoin hat im letzten Jahr eine Preissteigerung von fast 350% hingelegt. Dann gibt es aber auch andere Coins wie Dogecoin oder Solana, die sind weit über 10.000% gestiegen. Was treibt den Preis hinter dieser Asset-Klasse bzw. hinter diesen Utility-Tokens?
Also ganz wichtig ist, sich immer genau zu überlegen, welche Kryptowährung geht es. Und die von dir erwähnten Beispiele sind alle drei sehr gute, weil Bitcoin, als auch Solana, als auch Dogecoin jeweils repräsentativ für genau sozusagen unterschiedliche Preistreiber stehen. Nehmen wir Bitcoin. Hier geht es vor allem um das Thema Bekanntheit und das Thema, dass der Großteil, das ist auch die größte Kryptowährung noch immer im Sinne der Marktkapitalisierung, der Großteil der Investoren, der Community und auch sozusagen interessierten Personen halt überzeugt ist, dass Bitcoin langfristig ein werthaltiges Medium ist. Sprich, dass Bitcoin, auch wenn es volatil ist im Vergleich zu anderen Asset-Klassen, aber Bitcoin ist im Vergleich zu vor 2, vor 4, vor 6 Jahren viel weniger volatil als früher. Und wir werden das auch sicherlich in Zukunft noch stark sehen, dass die Volatilität von Bitcoin weiter abnehmen wird und sozusagen preishaltiger dieses Asset auch als Ganzes wird. Und das ist sozusagen die Überzeugung der Investoren, dort auch hinein zu investieren, weil es natürlich auch ein Thema ist mit Adoption Rates und langfristiger Werthaltigkeit. Während hingegen Solana ein technisches Projekt ist. Dahinter steht ein ganzes Ökosystem. Da geht es um Decentralized Finance, also um automatisierte Applikationen für Finanz-Use Cases, welche darin abgebildet werden. Und dort zum Beispiel wird die Nachfrage, die ja dann mit Angebot und Nachfrage auch den Preis entsprechend hier beeinflusst oder ins Positive sozusagen nach oben bringt, ganz stark über die Verwendung dieses Tokens in diesem Ökosystem für genau diese Use Cases getrieben. Also sprich, ein technisches Projekt mit einem starken, mit einem starken Projekt, mit einer Community dahinter. Und das dritte, Dogecoin, wo es viel stärker ja ein reines Community-Event, hier geht es um den Spaß daran, einer Online-Community ein Asset im Preis zu treiben, das Ganze mit Elon Musk auch nochmal eine Internet-Hype-Komponente und hier sozusagen hat es sehr, sehr wenig mit technischer Innovation oder Long-Term Vision zu tun, sondern ist vor allem aus einer Internet-Community herausgetrieben.
In dem Punkt würde mich Folgendes interessieren, und zwar Zugang zum Kryptomarkt hat ja im Prinzip jeder, der sich ein Krypto-Wallet einrichtet. Jetzt sind da aber, ich sage mal, hochspekulative Produkte, deren Preisfindungsmechanismus für den Durchschnittsverbraucher in keiner Weise transparent ist. Also wenn ich sage in keiner Weise, dann meine ich, dass ich sage mal, diese Unterschiede, da muss man sich sicherlich damit beschäftigen, da braucht man ein gewisses Verständnis dafür, wie die Marktkräfte aufeinander wirken. Ja, und wenn du dann so ein Produkt wie Dogecoin beschreibst, das rein Community-getrieben ist und natürlich auch abhängt von, ich sage mal, der Meinungsmache von einzelnen Individuen, wie einem Elon Musk beispielsweise, ist das nicht mit massiven Risiken verbunden?
Also wenn wir von Risiken sprechen, gibt es zwei. Das eine ist einfach die Volatilität, sprich das Vertrauen der großen Mehrheit in dieses Asset oder eben das Nichtvertrauen, wenn dann sozusagen deinvestiert wird. Und das Risiko sozusagen des Defaults gibt es ja in dem Fall bei Kryptowährungen nicht. Also sprich, dass die Währung pleite gehen kann. Am Ende ist es eine reine Angebot-zu-Nachfrage-Thematik mit wie viel Neuinvestitionen fließen hinein und wie viel Deinvestitionen fließen hinaus. Und das sozusagen bestimmt den Preis. Dementsprechend das Risiko, man hat es bei Dogecoin gesehen, das ist ein sehr, sehr extrem volatiles Asset, genau durch dieses Community-getriebene Verhalten. Auf der anderen Seite ist es extrem spannend, hier auch einfach mit dabei zu sein. Und hier gibt es auch andere Projekte, die in diese Richtung gehen mittlerweile. Das Thema der Internet-Community und auch eines gewissen Spaßfaktors hier ganz aktiv zu nützen und auch dort hinein zu investieren.
Wenn man da vielleicht, also ich glaube, das Dogecoin-Phänomen oder auch Shiba Inu ist, glaube ich, auch so eine Währung. Aber wenn wir uns dann beispielsweise aus dem Kryptomarkt wegbewegen und dann schauen in Richtung GameStop beispielsweise, weil da liegt ja tatsächlich ein Unternehmen dahinter Und da hat sich auch durch diese Internet-Community sozusagen eine massive Blase aufgebaut. Ein Firmenwert, der in keiner Weise oder ein fiktiver Firmenwert über die Community, der in keiner Weise oder in keiner Relation zum tatsächlichen Firmenwert stand. Hängen diese Phänomene zusammen? Ja, und wenn ja, also wird sozusagen der Anlegermarkt, der Aktienmarkt dadurch gamifiziert?
Also ich glaube, das Allerwichtigste an, und das ist, wie gesagt, GME ist ein gutes Beispiel auch, aber auch AMC beispielsweise hat man auch gesehen. Das Allerwichtigste ist, man sieht einfach plötzlich, was für eine unter Anführungszeichen Macht plötzlich Retail bekommt, wenn es um das Thema Investieren am Kapitalmarkt geht. Warum? Bis dato, und das ist ja großteils noch teilweise noch immer so, ist es das Retail Flow, also sprich Privatkunden, die investieren, für institutionelle Trader und Counterparts extrem interessant sind, weil daraus Market Maker gewisses Geld machen mit Margen und so weiter. Auf der anderen Seite ist aber im gesamten großen Zusammenspiel der Kapitalmarktkurse sehr, sehr wenig Gewicht hat, beziehungsweise hatte bisher. Und was man jetzt plötzlich sieht, ist, dass durch im Prinzip die Konzentration von Kapital und eben so Community-Effekte Retail, also Privatkunden, sehr wohl ein Momentum im Markt generieren können. Und das ist ja das wirklich Interessante daran. Ob das jetzt, also was der Hintergrund dessen ist, ob es sozusagen der idealistische Kampf gegen einen Hedgefonds im Short-Selling-Bereich wie bei GME zu Beginn ist, oder dann ein Internetphänomen einer ganzen Community bei Dogecoin. Am Ende läuft es darauf hinaus, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in der kleinen Sense, und das haben wir bei Bitband uns auch ganz stark auf die Fahne geheftet, dass Investieren für Privatkunden immer stärker wird, auch gerade in Kontinentaleuropa, wo ja traditionell das keinen großen Anteil an der Bevölkerung hat. Und auf der anderen Seite, warum wird es das? Weil die Barriere, damit zu starten, immer niedriger wird, weil Investieren einfach sein muss. Und das ist, glaube ich, das Essentielle daran. Es muss convenient sein und es muss einfach sein, und es soll eben nicht sein, dass ich mindestens 10.000 Euro benötige, um dann in 3 ETFs oder 5 Aktien investieren zu können, weil so kann ich kein risikodiversifiziertes Portfolio aufbauen. Das wirklich Spannende ist, dass man plötzlich mit kleinen Beträgen, ab einem Euro bei Bitpanda beispielsweise, Geld aktiv in unterschiedliche Assets investieren kann. Und dann kann ich mit 1.000 Euro schon ein sehr diversifiziertes Portfolio aufbauen und auch Teil solcher sozusagen Bewegungen, wenn man so will, sein.
Ich glaube, das ist aber eigentlich der perfekte Übergang zum Thema Regulierung. Und zwar wird nächstes Jahr, ich glaube im Jahr 2022, ist angedacht, die erste Regulierung für den Kryptomarkt. Vielleicht kannst du da kurz, also welcher Teil des Marktes wird reguliert, welche Themen werden reguliert und welche Auswirkungen wird das deiner Meinung nach genau auf dieses angesprochene Thema, nämlich die Kleininvestoren, haben?
Natürlich. Also das Allerwichtigste hier zu berücksichtigen ist, dass zum einen Krypto ja sehr lange, also 2010, 11 bis definitiv 2000, Anfang 2019, also auf der ganzen Welt noch von den Regulatoren, vom Gesetzgeber sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und mit 2019 wurde in Europa die AML5 eingeführt, das ist eine Geldwäscherichtlinie, die in dem Zusammenhang Kryptowährungen zum ersten Mal reguliert hat. Und zwar reguliert hat im Sinne von, dass Geldwäschepräventionsmaßnahmen verpflichtend dafür eingeführt wurden. Wir bei Bitpanda haben das schon seit 2014, seit unserer Gründung, ganz stark gemacht und forciert. Warum? Weil wir uns bewusst sind, dass, wenn es um das Thema Investieren geht, geht es um das Thema Geld anlegen. Das heißt, es geht um Geld, und es ist ein Vertrauens- und ein Sicherheitsthema. Und daher ist es essentiell, den höchsten Standard gerade im Privatkundenumfeld unseren Kunden zu bieten. Was aber auch wirklich spannend ist in dem Zusammenhang, ist, dass aktuell die Regulierung in Europa beispielsweise eine nationale ist. Das heißt, das bietet aktuell einen großen Unterschied. In Deutschland gibt es eine leicht andere Regulierung als beispielsweise in Österreich, also in Spanien oder auch in Italien. Und das, was du angesprochen hast, richtigerweise, ist die sogenannte MiCAR, eine Regulierung für Kryptowährungen, die eine Vereinheitlichung auf einer europäischen Basis sicherstellen wird und auch eine Harmonisierung dessen, damit man aktuell nicht 27 Einzellizenzen eben dann ziehen muss, sondern eine, die so wie in der klassischen traditionellen Finanzwelt eine Banklizenz dann passportfähig ist durch Europa. Aber das sieht man auch in den USA, wo ja auch Kryptoregulierung jetzt schon seit 2017, 18, 18 vor allem vorhanden ist und auch in anderen Märkten. Warum? Weil, wie gesagt, Krypto am Ende eine Asset-Klasse ist, welche entsprechend für Privatkunden, aber natürlich auch für institutionelle gewissen Regeln unterworfen sein muss, die es in traditionellen Kapitalmärkten schon gibt.
Und wie hat sich das, ich sage mal, für die Kleinanleger ausgewirkt, diese Regulierung? Treibt sie das weiter zurück, weil diese Community-Effekte sind ja jetzt etwas, was, glaube ich, vom Markt und von institutionellen Anlegern oder von den etablierten Playern durchaus als kritisch gesehen wird.
Ja, also sagen wir so, warum ist das kritisch gesehen? Weil sie einen gewissen Unberechenbarkeitsfaktor haben, aber unabhängig davon, Regulierung zielt ja nicht darauf ab, Personen vom Markt auszuschließen oder Hürden einzubauen. Die Regulierung, um die es hier geht, auf Kryptoseite, also so wie in der traditionellen Welt, da geht es um Anlegerschutz. Eine MiFID 2 zum Beispiel, ganz klassisch, ganz groß, war das Hauptthema dort, das Thema Anlegerschutz. Anlegerschutz hat aber vor allem eine Komponente und ich glaube, es ist die allerwichtigste, dass am besten die Anleger auch entsprechend sich bilden können und gebildet sind und im Zuge dessen sich selbst auch damit auseinandersetzen können. Und das war früher vielleicht viel weniger der Fall, weil wenn ich, wir überlegen uns das ganz kurz, wie das noch war in den 90ern oder auch noch in den 2000ern, ich bin zu einer Bank gegangen, ich hatte dort meinen Berater, ich habe den gefragt, woher ich investieren soll. Dann, wenn es schlecht gelaufen ist, hat er gesagt, er empfiehlt Schifffonds in der Vergangenheit zum Beispiel und dann wissen alle, was dabei rausgekommen ist und warum es überhaupt Regulierung zum Thema Anlegerschutz benötigt. Heutzutage ist es ein ganz anderer Ansatz. Privatkunden setzen sich persönlich damit auseinander, bilden sich aufgrund der vielen Informationen im Internet weiter oder auch zum Beispiel wir bei Bitpanda haben aktiv die Bitpanda Academy. Das ist eine Knowledge Base, also sprich ein Art kleines Wikipedia, wo es darum geht, Wissen rund um Investieren und rund um Kryptowährungen aktiv zu vermitteln, damit Anleger einfach eine größere Finanzbildung haben, weil das ist ja auch eines der grundlegenden Themen bei uns in Europa, die noch immer viel zu niedrig sind. Und daher glaube ich, so um jetzt den Kreis zu schließen, dass Regulierung, und so wird es auch sein, weiterhin das Thema Anlegerschutz natürlich beinhalten wird, aber vor allem natürlich auch reguliertes und dass diese Asset-Klasse auch unter klassische Kapitalmarktvorschriften fallen. Für Anleger selbst wird das heißen, dass sie weiterhin einen immer leichteren Zugang zum Markt erhalten werden, dass sie weiterhin auch handeln können und ob ich dann eine klassische Amazon-Aktie kaufe oder eine Deutsche Bank-Aktie oder GME, ist eine persönliche Anlegerentscheidung, die jeder treffen kann, wie er möchte.
An der Stelle würde ich gern den Schwenk in Richtung Unternehmen, in Richtung Bitpanda machen. Und zwar, Bitpanda ist in den vergangenen Jahren extrem stark gewachsen, auch gemessen an der, jetzt nicht nur am Unternehmenswert, sondern auch an der Mitarbeiterzahl. Bei wie vielen Mitarbeitern haltet ihr heute?
Aktuell sind wir bei circa 600, aber das ändert sich bzw. wächst auch grundsätzlich. Wir haben interessanterweise diesbezüglich auch mehrere Standorte. Unser Hauptquartier ist ja in Wien, in Österreich, da kommen wir auch her, aber wir haben mittlerweile auch Standorte im Softwareentwicklungsbereich, zum Beispiel in Krakau, Polen oder in Barcelona, Spanien und ansonsten auch Büros in Madrid, in Paris, in London, in Berlin oder in Mailand. Warum? Weil man die Leute und das Talent sozusagen, das man benötigt für diese Phase, diese Scale-Ups, diese Hypergrowth-Geschichte, in der wir sind, halt einfach in Wien auch nur bedingt findet.
Aber das ist genau das, ich glaube, ein super Stichwort, nämlich die Dezentralisierung oder die unterschiedlichen Locations sind ja durchaus auch mit unterschiedlichem, ich sag mal, kulturellen Background verbunden. Und dann kommt dazu die Komponente des Hypergrowth, also des massiven Wachstums innerhalb von wenigen Jahren. Wie würdest du heute die Unternehmenskultur bei Bitpanda beschreiben?
Unsere Kultur ist zum einen eine sehr internationale. Wir haben 45 Nationen bei uns, natürlich Englisch als nicht nur Dokumentensprache, sondern als firmenweite Sprache. Wir haben eine sehr offene Kultur, also bei unsere Werte in dem Zusammenhang sind, es geht da immer darum, Schnelligkeit, also Speed und ein möglichst großes Denken von Ideen, Projekten und auch natürlich Skalierung bei uns sehr extrem relevant. Aber es ist auch eine Kultur, die Fehler machen stark erlaubt. Warum? Weil wir ganz klar für uns Speed und Schnelligkeit und Innovation größer sozusagen eines fehlerfreien Arbeitens, wenn man so möchte, priorisieren, weil man nur so auch als immer größere Struktur fähig bleibt, schnell zu sein. Ansonsten, und das ist die größte Herausforderung zum Thema Organisation und Kultur und Wachstum, verfällt man schnell in immer langsamere Strukturen und Prozesse und das demotiviert nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern verlangsamt auch wirklich de facto das Unternehmen. Und das ist eine Sache, die wir eben unbedingt verhindern wollen, weswegen wir kulturell ganz stark darauf setzen, eben möglichst international, möglichst divers, aber vor allem auch möglichst schnell zu sein.
Ich glaube, also im Rahmen der Hypergrowth-Phase ist das mit Sicherheit ein Thema, das man nach und nach immer wieder forcieren muss. Wie passiert das bei euch im Arbeitsalltag, dass diese Kultur, diese Werte auch wirklich hochgehalten werden?
Das Allerwichtigste in dem Zusammenhang und für mich auch persönlich ist das aktive Delegieren von Entscheidungskompetenz in der Organisation, möglichst sozusagen zu den Teams in die Tiefe, damit man eben das verhindert, was traditionelle Strukturen oder größere Unternehmen meistens haben, nämlich einen Entscheidungsbereich, die Upper Management und sozusagen einen Abarbeitungsbereich. Das sind dann sozusagen die operativen Teams und Mitarbeiter. Und wir versuchen ganz, ganz bewusst, die Teams möglichst so auszugestalten, egal ob das crossfunktionale Teams sind oder sozusagen Linienorganisationsteams, dass sie die Entscheidungskompetenz haben, sprich Delegate Decision Making Power, so tief in die Organisation wie möglich. Und das ist das, was zum einen natürlich Eigenständigkeit und auch die Verantwortungsübernahme der Leute dort benötigt, um das zu machen. Aber auf der anderen Seite macht das am meisten Spaß, man kann am meisten gestalten und man schafft eben möglichst eigenständige, kleinere, innovative Einheiten in einer immer wachsenderen Organisation im Großen, die eigenständig die Dinge umsetzen können. Und das ist eine Sache, auf die wir uns extrem fokussieren. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wir trotz Internationalität eine eigene Kultur, zum Beispiel wir sind alle, nennen uns immer alle Pandas, entsprechend auch im Unternehmen sicherstellen, weil das ist sehr wohl eine Herausforderung im Zuge eines Wachstums.
Das ist auch genau ein Punkt, wo ich gerne einhaken möchte. Ich verfolge das Unternehmen ja seit längerem jetzt intensiv und was mir aufgefallen ist, dass ihr in Schlüsselpositionen durchaus immer wieder extern am Markt rekrutiert und auch sehr, ich sag mal, High-Profile-Positions. Zuletzt kam ein Executive von JP Morgan, der Joshua Barraclough. Die Frage, die sie mir stellt, sie ist eigentlich eine zweigeteilte. Das eine ist, wie schaffe ich es, wenn ich doch mit, ich sag mal, High-Profile-Rekrutierungen von extern zu Bitpanda, wenn ich da immer wieder Schlüsselpositionen besetze, wie schaffe ich es, dass mir die Kultur nicht verwaschen wird? Und zweitere Frage dann, wenn ich vor allem in Schlüsselpositionen extern rekrutiere, wie schaffe ich es, dass ich trotzdem intern den bestehenden Mitarbeitern auch immer wieder die Wachstumsperspektive biete und die Möglichkeit, sich dorthin zu entwickeln? Aber vielleicht zuerst einmal die erste Frage, also wie schaffe ich es, dass mir die Kultur nicht verwaschen wird durch externes Rekrutieren in Schlüsselpositionen?
Ja, sehr, sehr wichtiges, überliebtes Thema. Also unsere zwei CEOs, zwei der drei Gründer, Erik Demuth und Paul Klantschek, legen gerade darauf besonders großen Wert beim Thema Rekrutieren. Man hat halt einfach zwangsläufig im Zuge eines sehr starken Wachstums manchmal nicht die Leute intern, die man dorthin entwickeln kann. Vor allem, wenn man, und das ist ja eben bei uns der Fall, wenn du angesprochen hast, wie zum Beispiel unser neuen CEO von Bitpanda Pro, also unsere Kryptowährungsexchange, Josh, dass wir Personen mit gewissen Erfahrungen und Know-how benötigen, um einfach schneller zu sein und um auch dieses Know-how mit einfließen zu lassen in die Produktentwicklung, in die Marktentwicklung. Und das ist der Hauptgrund, warum wir für gewisse Positionen, zum Beispiel diese, aber auch unsere Chief Growth Officerin, zum Beispiel Irina Scarlett, kam von Revolut, als sie Mitte des Jahres bei uns gestartet hat, also Mitte 2021 und war davor bei Uber sehr aktiv, hat dort jeweils das Thema Marktexpansion mit aufgebaut und das ist halt auch eine Sache, wo wir das Know-how ganz bewusst uns ins Unternehmen holen wollten, plus jemanden, der das schon einmal gemacht hat oder mehrmals gemacht hat, um das entsprechend auch stark zu forcieren. So, und das ist die eine Seite, warum es notwendig ist. Das andere eben unsere CEOs, die extrem darauf Wert legen, in einem Rekrutierungsprozess hier sicherzustellen, dass die Personen auch zu uns passen, ein ähnliches Mindset haben, auch diesen Spagat zwischen strategisch so denkend und auch operativ umsetzend, was für uns immer ganz wichtig ist, weil nur so schafft man auch die Schnelligkeit gesamthaft sicherzustellen, da auch mitbringen. Also ist ein Thema, das wir einfach ganz oben bei unseren Organisationen angesiedelt haben, aufgrund der Wichtigkeit. Das andere ist, wie schafft man es trotzdem, Unternehmen Entwicklungspfade aufzuzeigen und Mitarbeiter aktiv zu entwickeln. Das versuchen wir ganz, ganz bewusst. Da gibt es auch interne Karrierepfade und ein Career Framework seitens unserer HR und wir haben definitiv in unterschiedlichsten leitenden Positionen in unserer Firma auch Personen, die sich im Laufe der Jahre dorthin entwickelt haben. Ein sehr gutes Beispiel in unserem Customer Care, also unserem Kundensupport. Unser Leiter ist einer der ältesten Mitarbeiter mittlerweile beim Unternehmen und der leitet mittlerweile ein Team von knapp 100 Leuten und ist auch im Zuge dessen sehr, sehr stark gewachsen, würde ich sagen.
Das heißt, es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, der ganz an der Spitze anfängt, in diese Kultur zu investieren. Das heißt, auch eine gewisse Kultur beizubehalten, aber gleichzeitig wird sich die natürlich laufend weiter verändern. wo siehst du für Bitpanda in, ich sag mal, in einem, mit einem Zeithorizont von 12 bis 18 Monaten die größten Herausforderungen?
Bleiben wir noch kurz bei dieser internen Komponente. Die größte Herausforderung ist, Organisationswachstum erfolgreich weiterhin zu machen. Und das benötigt genau das, was ich gesagt habe. Zum einen das Zielgerät oder das gezielte Zuführen von Expertise und Know-how und Seniorität von außen. Und auf der anderen Seite das aktive Entwickeln einer Firmenkultur weiterhin von Prozessen und Strukturen, natürlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also und unseren Teammitgliedern. Also intern Wachstum am Ende des Tages zu steuern und erfolgreich zu machen. Und das andere ist die Thema externe Komponente. Hier ganz klar der Space, also rund um Kryptowährungen, aber auch rund um das Investieren für Retail gesamthaft, wächst stark. Hier nimmt der Wettbewerb auch stark zu. Das sind europäische Player, wie aber auch Player internationale, die hier immer stärker in den europäischen Markt versuchen hineinzudrängen. Und hier geht es darum, ganz gezielt schneller zu skalieren als andere.
Da hätte ich eine Frage, die vielleicht diese beiden Komponenten noch ein Stück weit kombiniert und natürlich auch für traditionelle Finanzdienstleister eigentlich aktuell eine der zentralen Herausforderungen darstellt. Und wo natürlich auch viele traditionelle Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen etc. auf Fintechs schauen, und zwar das Thema Leistungskultur. Wie wird Performance bei euch gemanagt? Wie wird sichergestellt, dass sozusagen dieses Leistungsniveau, dieser Speed, diese Skalierung, die du angesprochen hast, laufend sichergestellt ist? Dass man sozusagen nicht auf ein Plateau kommt und sich irgendwann darauf ausruht, weil das ist ja durchaus ein zutiefst menschlicher Effekt und vielleicht auch an manchen Stellen nachvollziehbar, aber etwas, was natürlich dann genau dem entgegensteht, was du vorhin angesprochen hast.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist hier mal zu unterscheiden, dass Leistungskultur nicht heißt 70, 80 Stunden und kein Leben. Wir legen extrem Wert darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen eine Work-Life-Balance haben und entsprechend auch außerhalb von Bitpanda ihr Leben so gestalten können, wie sie möchten. Auf der anderen Seite geht es uns darum, dass wir ergebnisorientiert sind. Und wenn du uns fragst, wie steuern wir das, dann steuern wir das über Ergebnisse. Wir haben gemeinsame Ziele, wir haben firmenweite Ziele, wir haben Teamziele. Wir verwenden dafür aber kein sophisticatedes OKR-Modell, sondern haben das sehr pragmatisch aufgesetzt, so wie es für uns passt. Also eine Mischung aus KPIs auf Company-Level und auch KPIs auf Team-Level und da, wo notwendig, auf Einzelpersonenebene. Und im Zuge dessen geht es wirklich darum, Ergebnisse messbar zu machen und ergebnisorientiert zu arbeiten. Und dann ist uns wirklich egal, ob die Person das in 20 Stunden in der Woche schafft oder 60 Stunden dafür sitzt. Warum? Weil das nicht nur der Generation von heute entsprechend nicht nur entgegenkommt, sondern auch aktiv verlangt wird. Und weil wir damit auch wirklich gesehen haben, dass wir unsere Schnelligkeit und unsere Ergebnisorientierung beibehalten können. Weil alle ein gemeinsames Ziel haben und in diese Richtung gemeinsam laufen.
Wie denkst du können, und da glaube ich schließt sich dann der Kreis meiner Frage, wie können traditionelle Finanzdienstleister davon lernen bzw. das für sich adaptieren?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich immer bewusst zu sein, dass das der Großteil des Unternehmens machen muss. Das heißt, es muss die kritische Masse sein, die entsprechend in diesem Modus operandi läuft. Und es muss natürlich nicht nur von oben vorgegeben, sondern auch aktiv von allen Führungskräften gelebt werden. Weil wenn man, und darauf legen wir besonderen Wert, also unsere People Manager entsprechend da das große Bild haben, entsprechend in die gemeinsame Richtung laufen, weil wenn das schon in einem Unternehmen nicht sichergestellt ist, dann bin auch ich überzeugt, kann man nicht von einzelnen Teammitgliedern verlangen, dass die das entsprechend tun. Sprich, ganz wichtig, Führungskräfte in diese investieren und sicherstellen, dass in der kritischen Masse eines Unternehmens dieses Mindset und diese Kultur oder dieser kulturelle Wandel auch sichergestellt wird. Das ist hier die größte Herausforderung, wenn man sagt, man hat eine jahrzehntelange Bestandskultur und teilweise auch Mannschaft wahrscheinlich im Vergleich zu einem Unternehmen wie wir, die eher mit anderen Herausforderungen wie schnellem Recruiting, Einarbeitungszeiten, neue Teams, wo man nicht nur ein, zwei hinzufügt, sondern größere Massen an Personen plötzlich in diesem Team dazukommen hat.
Ja, super. An der Stelle würde ich auch, also ich sage mal, bei diesem Learning für die traditionellen Finanzdienstleister auch einen Punkt machen für heute. Ich glaube, da waren wirklich ein paar, also für mich in jedem Fall ein paar wirklich spannende Dinge dabei, nämlich Dinge, die wir auch sozusagen am Markt beobachten, nämlich du hast OKR angesprochen, das wäre die Systematisierung, das Herunterbrechen von Zielen, die Ergebnisorientierung sozusagen von der Vision durchgängig bis zur operativen Ebene runterzuziehen, aber vor allem auch die Relevanz von Teamzielen und wie wichtig es ist, dass ich eben nicht nur auf einzelne Leute abstelle und dann, ich sage mal, dieses Gesamtkonstrukt der Verzielung, der Performance, der Leistungskultur, aber mit einer, ich sag mal, mit einer generellen Unternehmenskultur zu verknüpfen. Extrem spannend, Lukas, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit heute und den Austausch. Und wir werden sicherlich in den kommenden Monaten nochmal Gelegenheit haben, das Gespräch in Bezug auf andere Themen fortzusetzen.
Hat mich sehr gefreut, Matthias. Vielen Dank. Ich hoffe auch, ich konnte einen Einblick geben in unsere Arbeitsweise und warum wir Dinge so machen, wie wir sie tun. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag.
Vielen Dank, Lukas. Und an der Stelle verabschiede auch ich mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank für eure Zeit und viel Vergnügen beim Zuhören.